Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Dr. Thomas Funke, Co-Founder und Präsident der Tomorrow University. Herzlich willkommen, Thomas. Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch mit dir.
Ich mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Thomas, ich erzähl mal, du bist heute Präsident einer Universität, also Dean einer Universität. Wie kommt man dazu, eine Universität zu gründen? Also du nennst es auch eine EdTech-Company. Was war da für dich der auslösende Moment oder der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so, ich gründe eine University?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gab eigentlich nicht den einen Schlüsselmoment. Das waren eigentlich viele Momente, die aufeinander aufgebaut haben. Also das erste Mal war es für mich während meines Eigenstudiums so, ich habe an einer relativ großen Uni studiert mit 25.000 Studierenden und war eine Matrikelnummer. Die ersten 1,5, 2 Jahre habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was ich da tue, bis ich dann irgendwann in eine Spezialisierung kam, in eine Vertiefung kam im Bereich Unternehmensgründung und Innovation, wo ich sehr anwendungsorientiert an einem Projekt arbeiten durfte. Und da habe ich das erste Mal für mich verstanden, was ich eigentlich kann und was ich nicht kann. Mhm. Also Selbstwirksamkeit, wozu ich in der Lage bin. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich Wahnsinn, dass hier so viele Tausende von jungen Menschen studieren und nur 30, 60 haben die Möglichkeit, in dieser Spezialisierung dann so wirklich ihr Potenzial zu entfalten. Und dann habe ich seitdem eigentlich, ehrlich gesagt, dieses Thema Bildung nicht mehr wirklich loslassen können. Bin dann auch noch sehr lang an der Uni geblieben, habe da promoviert, war erstmal Assistenzprofessor, habe ein Forschungsstudio gegründet. Danach die Unternehmen, die ich gegründet habe. Irgendwann habe ich den Elfenbeinturm Uni dann verlassen. Die Unternehmen, die ich gegründet habe, die hatten auch immer irgendwo eine Uni-Beteiligung. Ich war dann noch Lektor an Unis, an der Goethe-Uni und so weiter, auch in der WU Wien. Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, aber immer nur bis zum gewissen Punkt, weil das System oder am System Universität hatten mich einige Sachen ehrlich gesagt gestört. Mhm. Also da geht's los von, wie wir überhaupt Wissen vermitteln. Sehr, sehr sozusagen Wissensweitergabe, klassisch die Formate, die du hast. Du hast einen Vorlesungssaal. Wir lesen vor. Ja, wir unterrichten. Im 21. Jahrhundert brauchst du das nicht mehr wirklich. Ne? Mhm. Also wir richten Menschen. Das ist im Endeffekt das, wo ich dann jedes Mal dachte, wir müssen das doch endlich mal neu denken. Hat aber ehrlich gesagt eine Zeit gebraucht und auch eine große Krise wie die Pandemie, die dann dazu geführt hat, dass es möglich war, das auch mal auf einer ganz anderen Skala neu zu denken. Und das war so ein bisschen der Startpunkt von der Tomorrow University, weil auf einmal alle zugehört haben. Also vorher haben wir uns den Mund fusselig geredet, wir brauchen ein neues Bildungssystem, wir müssen Kompetenzen des 21. Jahrhunderts ausbilden. Und erst mit der Pandemie haben dann die Leute gesagt, ja, vielleicht braucht man doch Alternativen zum heutigen Bildungssystem. Und so wurde es dann, ehrlich gesagt, das war dann die Geburtsstunde der Tomorrow University.
Mhm. Wann war die dann genau? In der Pandemie oder?
Ja, also genau, wir haben schon vorher an Konzepten gearbeitet, wir hatten schon eine Lernplattform entwickelt. Die Pandemie hat das im Endeffekt, ich habe vorher das Tech-Quartier gegründet. Das Tech-Quartier ist in Frankfurt ansässig. Das ist eine Plattform, wo junge Studierende mit größeren Unternehmen, mit Startups zusammenkommen, um gemeinsam zu innovieren. Cool. Und da haben wir jetzt zum Beispiel Bootcamps gemacht. Die liefen über 3 Wochen. Da hat man dann lernen können, aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln oder die Basiskenntnisse von KI zu erlangen. Und auf einmal während der Pandemie liefen die besser. Da hatten wir dann Teilnehmer in einem Bootcamp, KI-Bootcamp mit von 500 unterschiedlichen Menschen aus aller Welt. Teilweise Ivy League Studierende. Das war wirklich toll, ja, weil sehr divers aus allen Ländern. Alle haben versucht, für Probleme Lösungen zu finden. Und dann haben wir gemerkt, Technologie kann echt viel. Und dann sind aus diesen vielen unterschiedlichen Konzepten ist dann irgendwann das Uni-Konzept geworden, wo wir gesagt haben, da kannst du wirklich was draus machen. Ich habe glücklicherweise damals auch relativ gute Kontakte ins hessische Ministerium gehabt, die auch immer wieder zugehört haben und gesagt haben, ja, können wir mal drüber nachdenken. Und dann irgendwann war es so, dass sie gesagt haben, machen wir's.
Toll, wow, super. Also ihr seid da ja jetzt sehr, sehr innovativ unterwegs und du hast gerade gesagt, um Zukunftsfähigkeiten auch zu lehren und zu vermitteln. Und das sollte ja auch Ausbildung sein, ne? Also Menschen zu befähigen, einen Beruf zu erlernen, der sie lange Zeit auch noch, den sie ausüben können und der sie begleitet. Was sind für dich die Zukunftsfähigkeiten, die wir unbedingt oder die junge Menschen oder eigentlich jeder, denn wir sind ja im lebenslangen Lernen, der jede Person haben sollte?
Also es geht damit los, dass wir eigentlich gar nicht vorhersagen können, was die Jobs in 4, 5, 10, 20 Jahren sind. Vielleicht noch in 1, 2, 3 Jahren, aber es entstehen ja immer unglaublich neue Dinge, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, wie KI den Jobmarkt umgerüttelt hat. Natürlich sprechen wir schon von der künstlichen Intelligenz seit den 50er Jahren. Aber diese Beschleunigung von neu entstehenden Technologien, die auch wirklich gesamte Märkte verändern, führen eben dazu, dass wir eigentlich gar nicht wissen, welche Jobs in den nächsten paar Jahren entstehen. Und das heißt, wir müssen die Menschen eigentlich darauf vorbereiten, dass sie mit dieser Unsicherheit auch umgehen können. Und nicht nur damit umgehen können, das klingt immer so gerade so überleben, sondern das eigentlich lieben und das so ein bisschen als ihr, sag ich mal, Spielfeld zu sehen. Und dazu zählen dann Fähigkeiten. Es geht los mit der Selbstwirksamkeit. Es geht los mit dem Verständnis für dich selbst. Also dieses Thema Inner Leadership, Self-Empowerment. Das ist das erste: Selbstmanagement, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung übernehmen. Auch ganz stark abgeleitet von den Inner Development Goals, also nicht nur den Sustainable Development Goals, sondern den Inner Development Goals. Das steht bei uns im Zentrum. Also das heißt, ich muss eigentlich herausfinden, wer ich bin, was ich kann, was ich will, muss mich aber auch selber managen können. Das ist Punkt 1. Das zweite, das ist dieses große Thema emotionale und soziale Intelligenz. Wir haben ja auch seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten, unsere Gehirne trainiert. Ja. Also die kognitiven Kapazitäten, Logik, Mathematik und so weiter und so fort. Das ist alles wertvoll, aber dabei ist in Vergessenheit geraten, dass der Mensch noch viel mehr hat als nur sein Gehirn, nämlich auch einen Körper, die somatische Intelligenz, die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz, also der Umgang einer immer global werdenden Welt mit anderen Menschen ist unglaublich wichtig. Also das ist Punkt 2. Punkt 3 ist so dieses Thema unternehmerisches Denken und Handeln. Dabei wird dann oft missverstanden, es muss ja nicht jeder ein Unternehmen gründen, aber darum geht es nicht. Da geht es eigentlich wirklich darum, planen zu können, Möglichkeiten, Chancen zu erkennen und dann auch umsetzen zu können, Innovationen entwickeln zu können, Probleme lösen zu können. Das ist so ein drittes großes Thema. Das vierte ist das Thema Technologieverständnis und Umgang mit Technologie. Wenn es immer mehr Technologien gibt, heißt jetzt nicht, dass jeder ein Softwareentwickler werden soll oder Machine Learning im Endeffekt, also die ganzen neuronalen Netze selber bauen muss. Nein, es geht darum, Technologie verstehen und anwenden zu können in der heutigen Welt. Ganz, ganz wichtig ist das Thema nachhaltiges Denken. Also eben nicht nur dauerhaft, sondern nachhaltig. Verantwortungsvolles Denken, also das Thema Nachhaltigkeit, eben nicht nur subsumiert unter Klimawandel, sondern da fällt ja noch ganz, ganz viel darunter, was wir in der heutigen Welt sehen. Na, das sind so die großen Bereiche. Und natürlich, als allerletztes, hatte ich aber eingangs schon erwähnt, ist das Thema kritisches Denken. Also die kognitiven Kapazitäten brauchen wir nach wie vor, nur nicht unbedingt in der Reproduktion von Wissen, sondern wir müssen in der Lage sein, den Status quo auch zu hinterfragen. Also wir brauchen unser Gehirn, aber auf andere Art und Weise. Zumindest nicht das konvergente Denken, es gibt nur eine Lösung sondern vielmehr das divergente Denken. Es gibt ein Problem und dafür gibt es viele Lösungen. Mhm. Vielleicht hat es keiner vorher gemacht und das ist eigentlich spannend.
Mhm. Das sind fantastische Zukunftsfähigkeiten. Wie stehen Unternehmen dazu? Ich kann mir vorstellen, dass ihr im Austausch mit Unternehmen seid, weil ihr ja Menschen für den Arbeitsmarkt ausbildet. Was sagen Unternehmer dazu? Sagen die, Mensch, toll, dass ihr das macht, genau das brauchen wir? Oder haben die noch ganz andere Berührungspunkte und Vorstellungen und Bedürfnisse an die Studierenden?
Also das sieht man immer mehr, dass die Unternehmen da auch in Anführungsstrichen mitgehen, wenn nicht sogar auch Vorreiter sind mit ihren eigenen Ausbildungsprogrammen. Es gibt ja die Studien, es geht ja damit los, nehmen wir mal zum Beispiel dieses Thema Selbstwirksamkeit, Verbundenheit mit dir selbst. Das ganze Thema Purpose Economy, das ist ja auch den großen Unternehmen oder nicht nur den großen, auch den kleinen klar. Du kannst heutzutage nicht mehr nur mit den, also sagen wir, den 9-to-5 einen guten Gehalt Menschen einstellen, sondern die meisten Unternehmen wissen, dass insbesondere die jüngere Generation sich dann besonders gut entfalten können, wenn sie das tun, was für sie auch einen Sinn ergibt und nicht nur, was das Bankkonto
ist. Absolut.
Das wird gesehen, genauso diese emotionale Intelligenz. Mhm. Ganz, ganz stark nachgefragt sind natürlich immer noch die häufig als Hard Skills betrachteten technologischen Kenntnisse, Data Science, KI und so weiter und so fort. Aber die großen Unternehmen gehen damit ganz klar.
Okay. Wie verbindet ihr so die Suche nach Purpose mit der Ausbildung für Unternehmen? Also geht ihr da mehr so auf den persönlichen Purpose ein, der idealerweise mit dem unternehmerischen Purpose matcht? Also wie geht ihr daran? Weil es gibt ja so zwei Purposes irgendwie so, was ich für mich in meinem Leben will und was das Unternehmen erreichen möchte.
Genau. Es geht bei uns los, dass du dich schon bewirbst mit dem Mission Statement. Also letztlich mit der Tatsache, was willst du eigentlich von deinem Leben? Mhm. Die allererste Challenge, die alle unsere Studierenden machen, nennt sich dann Mission Identification, wo sie eben in einem Absatz ihren Purpose beschreiben, wo sie ihre Werte definieren, ihre Bedürfnisse definieren. Dann gibt es ein Mission Statement, was eben heißt, so möchte ich mein Leben zumindest in den nächsten 3, 6, 18 Monaten, also im Rahmen des Studiums, gestalten. Dafür möchte ich das Studium nutzen. Mhm. Und dann ist es auch so, dass ich das Curriculum basierend darauf und basierend auf meinem Kompetenzniveau, also was kann ich schon, an mich anpasst. Mhm. Das heißt, ich kann im Endeffekt versuchen, wenn ich ein Unternehmen gründen will, dann kann ich das im Studium tun, dann kann ich das die Universität als akademischen Inkubator sehen. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz starken Fokus auf die persönliche Mission, den persönlichen Purpose. Gleichzeitig verstehen wir aber auch den Kontext, in dem sich Menschen befinden. Mhm. Das kann, wenn ich ein neues Unternehmen gründe, dann baue ich mir meine Kultur selber, aber ich gehe ja auch in einen Unternehmenskontext rein oder bin in einem. Mhm. Ich verstehe die Kultur, ich verstehe, wie dort gearbeitet wird, ich verstehe auch, wie die Mission des Unternehmens ist, ich verstehe, wie die Werte des Unternehmens sind und verstehe vor allen Dingen, wie gelebt werden, also dieses Thema Authentizität, Führung, spielt auch eine riesige Rolle. Das heißt, wir versuchen, diese beiden Welten immer sehr, sehr stark miteinander zu verbinden. Also sprich auf der einen Seite den persönlichen Purpose und dann wiederum den Unternehmenspurpose und immer wieder auch den Kontext klar zu machen, in dem die Menschen sich befinden.
Sehr spannend. Siehst du die Tomorrow University als so ein Prototypen für zukünftige Universitäten?
Ja, also ich denke schon, dass wir da eine Vorreiterrolle einnehmen, was sehr anwendungsorientiertes Lernen anbetrifft, was Challenge-Based Learning anbetrifft. Und ich glaube auch, ich sage auch immer, das, was wir machen, ist keine Raketenwissenschaft. Das, was wir machen, ist nicht von uns erdacht. Das ist ja das, was Lernwissenschaftler eigentlich spätestens seit den 80ern schon sagen. Also, dass du einfach deutlich bessere Lerneffekte hast, wenn du anwendungsorientiert lernst, wenn du Relevantes lernst. Das Problem von Großvielen ist ja, dass sie Limitationen haben, weil sie eben Vorlesungssäle haben. Da passt nur eine gewisse Anzahl an Menschen rein. Und dann gibt es immer diese Betreuungsratio zwischen dem der Professorin und den Studierenden. Mhm. Das brauchst du eigentlich, das kann Technologie alles lösen heutzutage. Ja. Und wenn, sage ich mal, die Universitäten genau das verstehen, was Technologie kann, die nämlich letztlich die eigenen Limitationen der Uni aufhebt, dann werden da ganz, ganz viele folgen. Und es gibt ja auch schon sehr viele weltweit, vielleicht jetzt unbedingt im deutschsprachigen Raum, aber es gibt ja immer mehr, die genau die Richtung gehen, auch schon weit vor uns in die Richtung gegangen.
Ja, ich kann mir vorstellen, die amerikanischen großen Universitäten, MBA-Schulen, die haben ja auch schon Online-Programme, ne? Oder bieten auch sehr viel online an, ne?
Genau.
Sind ja Vorreiter, ganz genau.
Amerikanischen, aber du hast auch in Holland zum Beispiel einige, die, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Uni Maastricht anschaue, die schon seit Jahren ein Problem-Based Learning propagiert und eben nicht klassisch Wissensverbreitung in Form von Vorlesungen. Also da gibt es ja schon seit Jahrzehnten super gute Konzepte, die auch nachweislich unglaublich gut funktionieren.
Findest du, dass Ausbildung in Universitäten oder ich sag mal in Institutionen, Lerninstitutionen stattfinden sollte oder mehr in Unternehmen oder in beiden, dass es mehr so idealerweise dual ist? Wie ist da deine Ansicht?
Wie du es vorhin sagtest, also ich glaube, wir brauchen die lebenslangen Lernenden. Und wir haben bis jetzt ja unser Leben, das ist ja auch so ein mentales Modell, mit dem wir aufwachsen, immer in drei Phasen unterteilt. Du fängst an mit der Bildung, also sprich, du gehst in die Schule, dann gehst du in die Universität oder machst eine Ausbildung, was auch immer. Mhm. Dann arbeitest du eine Weile, ja, oder eine große Weile und dann gehst du. Und das heißt, irgendwie ist so unser Leben immer dreigeteilt gewesen. Aber was du eigentlich siehst, wir geben es nun noch nicht zu, beziehungsweise es ist noch kein Common Sense, ist, dass wir lebenslang lernen. Also es ist absolut nicht ausreichend, im Studium 4 Jahre zu lernen und dann ist man für den Rest seines Lebens vorbereitet.
Absolut.
Das stimmt. Du lernst, ich lerne. Das heißt, wir müssen permanent tiefer eintauchen und neue Skills, neue Kompetenzen uns selber weiterentwickeln. Ja? Und deswegen glaube ich, die Uni, die trägt einen großen Teil dazu bei, aber eigentlich muss jede Institution Verantwortung dafür übernehmen. Sprich auch die Unternehmen. Und ja, genau. Also letztlich, das meinte ich mit dem Kontext, in dem wir Menschen uns immer befinden.
Weil man hört auch sehr viel von Unternehmen, dass sie sagen, wir treffen auf Menschen, auf junge Menschen, die nicht gut genug ausgebildet sind und wir haben unsere eigenen Programme, um sie auf die Arbeit in unseren Unternehmen vorzubereiten. Das waren früher Mentee-Programme, aber heute scheint es ja noch mal wirklich noch mal ein anderer Anspruch zu sein, dass wirklich noch ausgebildet wird. Also nicht auf den Job vorbereitet wird, sondern so grundlegend noch mal irgendwie was vorgestellt wird, bevor die Leute dann in so ein Mentee oder Programm oder in den ersten Job kommen. Und das lässt mich aufhorchen, ne? Dass man sagt, Mensch, was ist eigentlich los mit der Bildung da draußen? Ne? Also mit der klassischen Bildung.
Genau, also das ist das eine ist, dann werden natürlich Unis, weil sie eben diese Stellung haben, allein für die Bildung zuständig zu sein, werden natürlich erstmal angeprangert.
Ja.
Was ich auch verstehe, wenn man sagt, naja, das ist vielleicht nicht unbedingt das beste Lernmodell, was ihr alle anwendet, liebe Unis. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch ein bisschen Verantwortung auf das Individuum plus aber auch auf die Organisationen übertragen. Ich meine, Bildung jetzt gerade im deutschsprachigen Kontext ist staatliche Hoheit. Ja, es gibt das Prinzip der akademischen Freiheit und so weiter und so fort. Ich glaube trotzdem, wenn wir lebenslang lernen, wir werden nicht ein Leben lang an der Universität eingeschrieben sein. Die Universität kann uns genau diese Neugier, diese Freude am Lernen vermitteln und auch die Fähigkeit zum Lernen vermitteln. Aber ich werde nicht, wie alt auch immer, wir werden 120 Jahre an einer Uni eingeschrieben sein. Ja, weil wenn wir sagen, wir müssen immer lernen, du kannst die Grundlagen schaffen, Freude am Lernen. Aber dann irgendwann ist es die Verantwortung von all dem, was danach kommt.
Ja, also diese Selbstverantwortung, also da beginnt, ne, das ist wieder die Ausbildung des Menschen eigentlich, ne, den Menschen vorzubereiten auf die Welt, die komplexe Welt, die sich schnell ändernde Welt, in der wir leben. Sehr, sehr spannend.
Ich glaube, da haben schon an Schulen. Also wenn du dir das mal überlegst, an Schulen gibt es sozusagen den Lehrer, die Lehrerin, die weiß alles.
Ja, ja,
dann gibt es Schüler, die Schülerinnen, die werden aufgereiht und sitzen und müssen alle irgendwo am gleichen Stand sein, alle das gleiche Wissen wiederkauen. Und dann verlangen wir aber auf der anderen Seite, dass sie selbstständig denken, wenn wir ihnen alles vorkauen und sie testen. Also wie willst du denn Verantwortungsübernahme erlernen in der Schule und genauso auch in der Universität, wenn du 3 Monate lang dir Wissen reinpaukst und dann eine einzelne Klausur hast, um dieses Wissen wieder zum Besten zu geben? Ich nenne das immer bulimisches Lernen.
Ja, das stimmt.
So nimmst du keine Verantwortung für dich. Ja. Radikale Verantwortung. Du musst ja lernen, Entscheidungen zu treffen, mit Entscheidungen umzugehen, zu scheitern, hinzufallen. deine Emotionen zu spüren. All das sind Sachen, die lernst du nicht in der Schule, die lernst du nicht momentan nicht und du lernst sie auch nicht in der Universität.
Ja, das stimmt. Wie siehst du die Tomorrow University in 10 Jahren? Oder ne, so wie die Entwicklung der Tomorrow University? Oder was wird sich generell entwickeln für Menschen in Ausbildung?
Also ich hoffe, dass wir eine Vorreiterrolle einnehmen können, zumindest im deutschsprachigen oder europäischen Raum, wenn nicht sogar weltweit, was neue Formen der Ausbildung anbetrifft, was eben die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts anbetrifft, dass sich ganz, ganz viele das auch abschauen, vielleicht auch daran stoßen, ihren eigenen Weg gehen, weil letztlich ist unser Lernmodell nicht das einzig wahre. Es gibt viele unterschiedliche Lernmodelle, die für andere Menschen besser passen als unseres. Mhm. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir da nicht nur einen Tropfen auf dem heißen Stein sind, sondern wirklich die Bildung als Ganzes weitertreiben können mit all den anderen Institutionen, die uns da gleichgesinnt sind. Es gibt ja wirklich viele, viele tolle, weil wenn wir denken, wie viele Menschen auszubilden sind, das ist ja unglaublich. Ist das der Weg aus vielen Krisen raus, in denen wir uns befinden, dieses Thema Bildung? Also das ist ein Punkt. Natürlich hoffe ich auch, dass wir sehr viele Menschen in 10 Jahren ausgebildet haben. Ich traue mich da nie eine Zahl zu nennen, aber es sind ja immer mehr, die zu uns kommen, aber viele Menschen ausgebildet haben, die letztlich die Veränderung von innen heraus angestoßen haben, also die sich selber verändert haben, die sich selber transformiert haben und damit letztlich auch die Welt ein Stückchen besser gemacht haben. Und das wird in 10 Jahren sehr wahrscheinlich der Fall auch sein, dass wir da nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, sondern wirklich viele Menschen in der Community haben, die dann wiederum auch andere inspirieren können.
Sehr, sehr spannend. Wir sehen ja momentan so 2 Kräfte. Also einmal fortschrittliche Kräfte, weil es das Gebot der Zeit ist, mit der Zeit zu gehen, auf bestimmte Herausforderungen zu reagieren. Und dann gleichzeitig eine Kraft, die diese Herausforderung negiert und sagt, wir müssen alles so machen wie früher. Das ist ja so ein Spannungsfeld. Wie siehst du da die Tomorrow University in diesem Spannungsfeld? Oder sagt ihr, ist uns ganz egal, wir sind nur im Fortschritt, wir gucken nur nach vorne?
Nein, weil ich glaube, dass der Mensch schon unglaublich viel richtig gemacht hat. Das ist nur sehr, sehr viel auch in Vergessenheit geraten. Also es ist ja per se natürlich auch eine Herausforderung, wenn wir immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Das Spannende ist ja eigentlich, im Heute zu leben und präsent zu sein. Das ist ja auch von den Inner Development Goals Nummer 1, be present. Mhm. Also lebe die Gegenwart. Wenn du es ganz weit treibst, kannst du sagen, de facto ist Vergangenheit und Zukunft auch nur eine Konstruktion unseres Gehirns. Ja, also es geht darum, eigentlich den Moment zu leben. Und das, was ich meinte, die Menschen, insbesondere die Stoiker, haben schon vor 2000 Jahren schön zusammengefasst in dem Buch The Art of Living, letztlich ja gesagt, worum es geht. Es geht darum, zu verstehen, warum bist du hier? Was willst du? Und versuche sozusagen, dir damit ein gutes Leben zu gestalten. Also diese Prinzipien, oder nicht nur die Stoiker, weltweit, auch in der östlichen Kultur, unglaublich spannende Ansätze. Also das heißt, wir können unglaublich viel aus der Vergangenheit lernen, um heute im Moment zu leben. Es geht nicht immer nur darum, morgen etwas anderes zu tun, sondern im Gegenteil, eigentlich viel mehr, die Menschen zu ihrer Essenz oder ihnen dabei zu helfen, zu ihrer Essenz zu kommen.
Ja, das stimmt. Wir haben auch schon einen tollen Schatz an Weisheitsprinzipien, auf die wir zurückgreifen können und fantastische Lehrer auch in der Vergangenheit, die heute immer noch relevant sind, definitiv. Ne?
Genau.
Ich meinte mit den Kräften, die so eher reaktionäre Kräfte, also Kräfte, die sagen, die Fortschritt negieren.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und wie geht ihr damit um? Sagt ihr, danach richten wir uns nicht, danach gucken wir nicht, weil das ist ein kleines Aufbäumen von gestern. Wir schauen nur, wie wir das morgen formen können.
Ich glaube, die Kunst liegt darin, und mal sehen, ob uns das oder wie uns das gelingen wird, ist natürlich auch möglichst viele Leute mitzunehmen bei dem Fortschritt, weil Fortschritt ist ja was unvermeidbar ist. Morgen wird anders sein als heute.
Ja.
Wir können
absolut
sagen, morgen ist heute. Und allein dadurch, dass wir leben, dass wir tun, dass wir sprechen, ändern sich Dinge. Und Veränderung ist in meinen Augen immer was Gutes, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch unvermeidbar. Und das, was natürlich häufig passiert, ist, dass sehr, sehr viele abgehängt werden bei Veränderungen. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Bildung, also Bildung zugänglich zu machen, sodass du eben möglichst viele Menschen mitnehmen kannst. Das ist ja auch ein Problem, was dem amerikanischen Bildungssystem häufig vorgeworfen wird, dass es nicht, also sehr, sehr schwer nur zugänglich ist, nur wenn man eine sehr, sehr tiefe Geldtasche hat. Also ich glaube, das heißt, und das, da gibt es sicher dicke Bretter zu bohren, aber wir haben schon bei unserer Akkreditierung, wir haben schon bei so vielen verschiedenen möglichst sehr viele Leute mitnehmen können. Ja, also wir wurden ganz am Anfang gefragt, wie verschickt ihr denn eure Lehrbriefe? Also sozusagen die klassischen physischen Lehrbriefe. Und dann haben wir erklärt, die gibt es bei euch nicht. Also das ist alles digital. Ja, wir schicken nicht mal PDFs, alles in einer App.
Ja.
Aber das sind Fragen, die uns gestellt wurden. Und ich glaube, wenn man dann mitnimmt, aufklärt, also seinem eigenen Bildungsauftrag auch gerecht wird, das ist das Beste, was wir tun können. Ja,
ja super. Wenn du etwas ändern könntest am aktuellen Bildungssystem, was wäre das?
Für mich wäre das dieses Thema radikale Verantwortungsübernahme, also sprich Fokus auf das Individuum und Fokus auf das Verständnis, dass eigentlich alles, was da draußen passiert, Produktion meiner eigenen Wahrnehmung ist. Wenn wir das schaffen würden, das wirklich in das Zentrum von jeglicher Bildung setzen würden, dieses eigenverantwortliche letztlich als einen der Kernfähigkeiten mit plus die emotionale Intensität, das dann habe ich folgenden Job, sondern den Fokus auf die eigene Essenz und die eigene Wirksamkeit zu legen. Das wäre, wenn du mir einen Zauberstab geben würdest, das, was ich mir wünschen würde. Schon also beginnend in Schulen.
Ja, Wahnsinn. Also es geht um die Frage Reproduktion versus Persönlichkeitsentwicklung. Also ein Riesenshift eigentlich, ja. Also da müsste das Bildungssystem im Prinzip, ich sag mal, 100 Schritte auf einmal gehen, statt, ne? Also die Reformation ist ja schon, Reformierung des Bildungssystems ist ja schon zig Jahrzehnte verschleppt worden, ne? Also da müsste es einen enormen Shift geben, oder?
Einen enormen Shift, ja, aber man kann den auch schrittweise gehen. Also das ist ja so, wenn ich habe 4 Kinder und wenn ich mir anschaue, was sie in der Schule lernen, ne, dann gibt es natürlich schon so Fächer wie Ethik, ja. Das sind aber super kleine Nebenfächer, man vielleicht einmal diskutiert, was Moral ist, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, was Gefühle sind und solche Sachen. Also das ist einfach, es nimmt nicht die Prio ein. Es haben immer noch die, und ich glaube, wenn man da einfach so ein bisschen die Wichtigkeit hervorhebt, was es eigentlich bedeutet und da dann im ersten Schritt die Curricula auch ein Stück weit verändert, plus aber auch die Lehr- und Lernmethoden, das Thema Entscheidung fällen und eben nicht in dieses Drama-Dreieck reinzugehen, sofort andere bewerten zu wollen, ohne selber Verantwortung zu nehmen. Also sozusagen dieses Thema, ich weiß immer sofort, was andere verbessern sollten, aber dann mal selber zu gucken, was ich anders machen kann in dieser Situation. Das müssen wir früh lernen. Ich kann ganz schnell mit dem Finger zeigen und sagen, was die gemacht haben. Oh, jetzt nehme ich aber mal einen Rotstift. Und das lernen ja unsere Kinder und unsere Schüler und Studierenden von Tag 1, Tag aus. Wird immer korrigiert. Das heißt immer die drei klassischen Ks, ne? Also korrigieren, kontrollieren, ja, und kommentieren. Können wir immer gut. Aber was ist denn eigentlich mit Verantwortungsübernahme und eigener Gestaltung?
Ganz genau. Du sprichst davon, dass Menschen sich verändern, Verantwortung übernehmen, lebenslang lernen, mit Veränderungen, ich sag mal, wie, ja, spielend umgehen können. Was machst du für dich persönlich? Ich meine, du bist Präsident einer sehr neuartigen Universität. Wie machst du das für dich, dich lebenslang weiterzuentwickeln, weiterzubilden und, ich sag mal, in dieser Veränderung auch so mitzugehen?
Also ich habe da über Jahre mein Lernsystem für mich gebaut. Jetzt magst du mich vielleicht für einen Nerd in dem Bereich halten, aber es ist in der Tat so, dass ich mir, also ich habe meine eigene persönliche Mission, ich habe mein Leben in 4 Bereiche unterteilt und wo ich auch versuche sozusagen mit Balance Zeit miteinander zu verbringen, also Zeit in diesen Bereichen zu verbringen. Das ist der Bereich Kreation und Schaffung, also da geht es dann darum, eben eine Lösung zu entwickeln wie die Tomorrow University. Also früher habe ich das Arbeit genannt, aber da gab es dann nur Arbeit und Privat.
Ja.
Deswegen ausdifferenziert. Das zweite ist für mich Gesundheit, wo es mir dann eben darum geht, mich ausreichend physisch zu bewegen, in der Natur zu sein, gut zu essen und so weiter. Das ist mein zweiter Bereich. Der dritte Bereich ist alles rund um die Beziehungen von Familie, Freunden, Arbeitsbeziehungen und Co. Und das vierte ist der Bereich Lernen und Entwicklung, persönliche Entwicklung. Und ich versuche auf der einen Seite immer alles sozusagen gleich verteilt, also Zeit zu verbringen. Jetzt zum Beispiel 2 Wochen rund um die Uhr arbeite und alle anderen 3 Bereiche vernachlässige, geht es mir einfach nicht gut. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich pro Bereich mir auch immer ein Stück weit Ziele setze oder Prioritäten. Also habe ich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, 2024, war mein Fokus emotionale Intelligenz, wo ich mir dann zum Beispiel auch einen Coach geholt, mit der ich wöchentlich Session hatte. Ich habe selber eine formale Ausbildung gemacht, meine Emotionen besser zu verstehen, also einfach um eine bessere Führungskraft zu werden. Jetzt dieses Jahr ist für mich die nächste Säule, nämlich die der Gesundheit dran. Ich tauche gerade sehr, sehr tief in den Ernährungsbereich ein. Also das heißt, ich versuche immer, mich zu hinterfragen und versuche, meine Lebensbereiche weiterzuentwickeln, neu zu entwickeln und lerne dann auf der einen Seite natürlich formal, aber auch sehr, sehr viel von anderen Menschen. Ja, ich habe ja das Glück, in einer Community zu sein, von Menschen, das lieben zu lernen. Ja,
ja, stimmt. Wie, ich meine, du bist als Präsident, der diese unglaubliche Universität aufgebaut hat und auch weiterentwickelt, auch Führungskraft eines Teams, das mit dir arbeitet. Und wie baust oder wie gestaltest du deine Arbeit so, dass die Teams unglaublich engagiert sind und zusammenhalten und an deine Vision auch glauben und diese mittragen?
Also ich finde eine Analogie immer sehr, sehr spannend, was glaube ich so eine Organisation dann auch braucht an ihren Führungskräften. Nehmen dann immer ein Flugzeug als Vergleich her mit den 2 Flügeln. Auf der einen Seite braucht es die klassisch harten Fakten, wie was sind die Ziele, was müssen wir erreichen und weiter und so fort. Er spricht halt den kognitiven und wir versuchen die Sachen zu strukturieren, herunterbrechen und also da für mich so die Elemente, die wir alle mitdenken müssen, wenn es um Führung geht. Und ich glaube, in der heutigen Welt müssen wir vor allen Dingen auch nahbar sein und dieses Thema emotionale Intelligenz auch nicht leben. Also sprich, miteinander arbeiten, Vertrauen aufbauen, verletzlich zeigen zu können. Es geht eben nicht mehr nur um den einen Flügel, wo wir sagen KPIs, Zahlen, 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 sondern es braucht die Balance.
Definitiv. Und dann hast du dann auch Einstellungskriterien für dich, dass du sagst, also ich kann nur mit Menschen zusammenarbeiten, die das auch total unterstützen und auch so daran glauben oder das auch so leben können? Ich meine, weil das ist ja auch etwas, wozu ihr ausbildet, ne? Dass Menschen ein Mission Statement haben und sich dementsprechend auch bewerben. Ne? Ist das auch bei euch so in euren Teams?
Ja, genau. Also das ist sogar Teil vom Einstellungsprozess, dass wir eben ganz stark schauen, wie ist der kulturelle Fit. Das sind dann unsere Unternehmenswerte. Dazu zählt, versteht sich, glaube ich, selbst das Übernehmen von radikale Verantwortung. Dann aber auch haben wir einen, da geht es eben um Mitgefühl. Also wir nennen das We Act as a Community. Also das heißt nicht nur sozusagen seine Sachen machen, seine Aufgaben erledigen, sondern eben im Team denken. Das testen wir. Dann die Lernwilligkeit durch Neugierde, das testen wir ganz, ganz stark, aber auch die Freude, auch mutig zu sein und neue Dinge zu wagen, weil wir ja letztlich auch wollen, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Ja.
Ja.
Und das haben wir sehr stark im Einstellungsprozess mit drin. Ja,
ja, Wahnsinn. Lass mich schauen. Was war für dich die wichtigste Lektion, die du aus deiner Schul- oder Studienzeit mitnimmst und sagst, okay, das spielt eine Rolle für mich oder das soll auch weiterhin noch vermittelt werden? Oder was hat deine Schul- oder Studienzeit für dich bedeutet?
Das ist eine super Frage. Meine Bildung war nicht alles schlecht, hat vorhin vielleicht so geklungen. Im Gegenteil, also das, was lernt, ist zu lösen und sie verantwortlich zu lösen. Also zumindest an der Uni, an der ich war, auch wenn ich viel Wissen reproduziert habe in Kulturen, ist es schon so, dass ich dort auch gelernt habe, auf zwei Beinen zu stehen und mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch so ein bisschen der Abnabelungsprozess aus dem Elternhaus, der sich dann da im Studium auch irgendwo widerspiegelt. Aber das ist letztlich, glaube ich, eine Fähigkeit, die du immer bekommst, wenn du studierst, dass du letztlich dein eigenes Leben meisterst durch die Verantwortungsübernahme. Oder die Problemlösungsfähigkeit, genau.
Ja, toll. Super. Wenn du eine Referenz geben könntest für Lernmodelle, ne? Du hattest gesagt, hast eben von Pädagogik gesprochen, dass es Menschen gibt, die lernen, neu denken und ja, neue Modelle, neue Arten und Weisen, wie gelernt wird und auch gelehrt wird, geben. Was hat dich da so am meisten inspiriert? Welche Modelle oder welche Pädagogik oder ne, gibt es da irgendwie Trends oder Strömungen oder ne, Bewegungen?
Ja. Also drei im Wesentlichen, die wir auch letztlich ja in unserem Lernmodell aus der Lernwissenschaft übernommen haben. Das eine subsumiert sich so unter diesem Bereich aktives Lernen und quasi nicht passives Lernen, sondern wirklich aktives Lernen. Das heißt, in der Anwendung. Unterbegriffe davon wären eben dieses problembasierte Lernen, projektbasierte Lernen, Challenge-Based Learning. Also, dass man mir ein Problem präsentiert, welches ich dann lösen muss. Was fördert dann eben dieses divergente Denken? Ich muss selber eine Lösung finden.
Ja.
Und die wird zu so einer Art Content Repository, worauf ich zugreifen kann. Der Professor, die Professorin wird Coach, die mir hilft. Ja. Das ist so der eine große Trend, der Bereich aktives Lernen. Der zweite ist dieser große Bereich des sozialen Lernens. Also, dass wir sind zutiefst menschlich und dass wir insbesondere gut von und mit anderen lernen. Und das ist nicht immer nur die Professorinnen-Studierenden-Beziehung, sondern auch die der Kommilitonen. Das heißt ja nicht, dass wenn ich in einem großen Vorlesungssaal sitze, die Person, die rechts oder links neben mir sitzt, dann auch diejenige ist, mit der ich am besten lerne. Technologie kann mich vernetzen.
Ja.
Die Person, mit denen ich gut lernen kann, die gleichen Werte haben wie ich. Also dieses Bereich soziales Lernen ist unglaublich wichtig. Mhm. Und dann das dritte ist dieser Bereich des personalisierten Lernens. Also dass wir sind alle sehr unterschiedlich. Mhm. Man sagt ja auch schön, Universität united in diversity. Mhm. Wir können nicht das Schablonmodell anwenden und alle lernen gleich. Ja? Mhm. Und du kannst genau die gleichen Inhalte wie ich. Du bist anders, du lernst anders, ich bin anders, ich lerne anders, ich habe eine andere Startvoraussetzung. Deswegen brauchen wir flexibles, personalisiertes Lernen. Das sind so die drei großen Fachbegriffe und Trends, die ich sehe.
Sehr, sehr spannend. Personalisiertes Lernen scheitert ja im Moment, oder auch Förderung, ne? Individuelle Förderung scheitert an Personal irgendwie momentan. Siehst du, dass Technologie das löst?
Ja, Technologie kann das lösen zu einem gewissen Grad. Ja. Ganz sicher, also sicher nicht allumfassend. Technologie ist immer nur ein Hilfsmittel, aber Technologie kann schon sehr, sehr gut einschätzen, was mein Kompetenzstand ist, zum Beispiel. Wichtig, man sollte da unterscheiden auch zum adaptiven Lernen. Das heißt jetzt nicht, die Technologie schlägt mir Schritt für Schritt vor, was ich zu tun habe, dann werde ich ja wieder zur Marionette, sondern ich treffe am Ende schon selber die Entscheidung, was ich lernen will, aber es gibt ein Empfehlungssystem. Beispiel, der dann sagt, hey, für dich besteht Möglichkeit X, Y, Z. Schau dir das mal genauer an. Das ist auf Motivation, also meiner Mission, dem, was ich tun möchte, aber auch basierend auf meinem Kompetenzstand. Wenn ich eben sage, also ich möchte ja nicht demjenigen, der noch nie irgendeinen Softwarecode geschrieben hat, auf einmal den Advanced Coding Kurs vorschlagen, ja, was ja teilweise passiert. Also deswegen, da kannst du sehr, sehr viel machen mit dem personalisierten Lernen. Und Technologie kann da sehr viel tun, woran klassische Unis scheitern, ja.
Du betonst sehr stark die radikale Verantwortung, die Menschen übernehmen sollten. Das unternehmerische Denken, die Probleme zu lösen. Wie siehst du dann die Zukunft der Menschen in der Arbeit? Siehst du einen Trend, dass immer mehr Menschen selber unternehmerisch arbeiten werden oder selbstständig werden? Oder siehst du dennoch auch, dass sehr viele Menschen ja angestellt bleiben?
Das ist eine unglaublich schöne philosophische Frage. Wir können nicht vorhersagen, wie die Welt ausschaut. Ich glaube ganz persönlich, wenn sich dieser Trend weiter stärkt, dass wir ganz andere Beschäftigungsformen sehen werden. Ja, also was du heute zum Beispiel Freelancer nennen würdest oder diese Trends der Viertageswoche, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also um sich sozusagen die individuelle Eingestellung oder flexible Arbeitszeitmodelle.
Ja.
Ich glaube, dass wir davon sehr, sehr viel sehen wollen, dass die klassische Organisationsstruktur aufgebrochen wird. Es ist ja letztlich auch immer die Frage, was für ein Wert wird geschaffen und wann und von wem. Wir sind ja gar nicht mehr so stark abhängig von Fließbändern oder physischen Produktionsstätten. Gibt es noch viel, ne? Aber die Notwendigkeit, 9-to-5 zu machen, ist deutlich geringer. Trotzdem halten wir fest an diesen Arbeitsmodellen. Ja. Wir sind ja viel flexibler geworden durch Technologie, was Raum und Zeit anbetrifft. Natürlich gehen ganz viele, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, wieder back to zero. Aber ich hoffe doch sehr stark, dass sich davon einiges fortsetzt, was wir da in den letzten 5 Jahren gesehen haben.
Ja, definitiv. Wenn du eine Persönlichkeit aus der Gegenwart oder der Geschichte treffen könntest und ein Gespräch mit ihr haben könntest, welche Person wäre das?
Ah, das ist eine wunderbare Frage. Das sind in der Tat viele. Wenn es jetzt um den Bildungsbereich geht, würde ich unglaublich gerne Maria Montessori treffen, die schon sehr früh eine sehr revolutionäre Bildungsunternehmerin war, mit sehr vielen spannenden Ansätzen. Also wie zum Beispiel, sie gesagt hat, nicht nur die Älteren bringen den Jüngeren was bei, sondern die Jüngeren können auch den Älteren was beibringen. Themenfokus gesetzt hat, also auch schon dieses ganz, ganz stark problembasierte Lernen forciert hat. Muss eine unglaublich spannende Persönlichkeit sein, ja.
Sehr spannend. Gibt es ein Buch, was dich sehr geprägt hat oder wo du sagst, Mensch, das möchte ich gerne anderen weiterempfehlen?
Sehr viele. Es ist sehr, sehr schwer, ein einzelnes rauszunehmen. Was ich immer gerne empfehle, ist von Gay Hendricks The Big Leap. Finde ich sehr, sehr spannend mit seinen unterschiedlichen Zonen, also den Zonen der Kompetenz, der Zone der Exzellenz und der Zone des Genies. Auch spannend, Brené Brown, Atlas des Herzens. Weil wenn ich jetzt mehrere Bücher anfange zu empfehlen, dann hören wir nicht mehr auf.
Ja, sehr, sehr schön. Was bringt dich immer zum Lachen?
Meine Kinder. ja, also es sind wirklich meine Kinder oder einfach sozusagen das Kind in mir immer wieder zu entdecken. Das ist ja letztlich haben wir alles, was wir brauchen. Und meine Frau hat mir hier einen schönen Spruch ins Büro gestellt, der besagt, Sonne im Herzen, Blödsinn im Kopf. Ich dachte mir, das repräsentiert mich sehr gut und ich versuche mein Leben auch genauso zu leben.
Sehr, sehr schön. Wenn es eine Message gibt, die so in deinem Herzen ganz stark brennt, welche wäre das als abschließende Frage? Was ist so die Message, die du anderen mitgeben möchtest?
Ich würde mir wünschen, dass wir alle ab heute, ab morgen diese Reise des lebenslangen Lernens antreten und Verantwortung für uns und für unsere Welt, unsere eigene innere Welt übernehmen, nicht mehr so missionarisch unterwegs sind und sagen, das muss sich ändern, die müssen sich ändern, sondern dass wir bei uns anfangen und zuallererst für uns Verantwortung übernehmen.
Wunderbar. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Thomas. Danke für das tolle Gespräch und für die vielen inspirierenden Impulse. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.